WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin. Hallo liebe Zuhörenden da draußen.
Zumindest an diesem warmen Tag.
Etwas verspätet, aber genau, wir haben uns extra die warmen Tage rausgesucht. Also falls wir heute Müll labern, das liegt einfach daran. Also bei mir sind es schon 27 Grad im Zimmer. Eieiei. Es ist warm. Ja. Die Hitzewelle kommt. Morgen wird es noch wärmer, nächste Woche wird es warm.
Passend zum Urlaub, sagst du. Nee, aber man muss natürlich jetzt sagen, Klimaanlage geregelt. Musste ich aber jetzt gerade leider ausschalten, konnte ich nicht anlassen. Hört man sonst hier in der Aufnahme.
Habe heute Morgen noch gelesen, die Klimaanlagenproduktion in Deutschland ist irgendwie um 75% angewachsen oder so.
Ja,
krass. Ja. Wahrscheinlich rüsten sich alle so langsam für den Klimawandel und diese Hitzewellen hier. Auf der anderen Seite immer mehr Solar. Dann wird auch Klimaanlagen immer rentabler, ne?
Das stimmt, ja.
Aber gut, wir haben schon wieder ein Wetter-Update gegeben. Das ist echt unser Lieblingseinstiegsthema.
Ja, lass uns vielleicht lieber über das aktuelle Thema sprechen, wo wir heute drüber sprechen müssen. Oder möchten vielmehr.
Wir müssen da mal drüber reden.
Der Druck hat uns dazu verleitet, über dieses Thema sprechen zu müssen. Man kennt es.
Aber ich stoße also, da im Projektkontext auch tatsächlich häufig drüber. Also stoße, stolpere. Die Frage kommt häufiger auf.
Dass dich andere Leute fragen, wie das weitergehen soll. Oder weitergeht, meinst du?
Ja, also der englische Titel ist Crazy Angular Architectures in 2025. Ich würde sagen, auf Deutsch, Angular macht alles anders, ich komme nicht mehr mit, muss ich jetzt alles migrieren, sollen wir die Scheiße nicht einfach wegschmeißen? Oh, sorry, ich weiß nicht.
Das steht für qualitativen Code.
Nach dem Motto, wir haben ja schon bei dem Update drüber gesprochen, ich meine, bei dem neuesten Update ist nicht so viel passiert, das haben wir dem als positiv gedeutet auch, dass man so ein bisschen mal, okay, einmal durchatmen. Aber ja, Angular bricht mit sehr vielen Dingen. Viele Sachen, die es über Jahre gab vielleicht. Und genau, muss ich jetzt migrieren? Muss ich jedes Mal mitmigrieren? Muss ich alles mitmachen? Wie würde ich denn, wenn ich jetzt eine neue Angular-Anwendung aufsetze, wie würde ich das denn machen? Mache ich ES.js schon weg? Oder versuche ich es noch drin zu lassen? Oder brauche ich es denn wirklich auch noch zwangsweise? Weil an den Formularen, da sind wir schon hart drin, ne? Aber an den Formularen braucht man es noch. Und solche Dinge. Und mit der Frage wollen wir uns so ein bisschen beschäftigen. Der Artikel, wir posten ihn wieder, beschäftigt sich damit ziemlich.
Alleine, wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Sachen sich so in der letzten Zeit verändert haben.
Vor den grundlegenden Sachen. Das ist ja nicht so hier Template, Control Flow, die neuen Ifs. Ja, klar, das ist auch ein Hammer-Change. Ne? Also man macht alles anders, aber der ist jetzt nicht so tiefgreifend. Man theoretisch gab es eine Migration für, gibt es ein Skript, lässt durchlaufen, deine alten NG-Ifs sind weg, die neuen sind da, fertig.
Ja.
Da muss man jetzt aber keine neuen... Aber man muss
sagen, das ist auch irgendwann bei deprecated, also die alten Sachen.
Ja, aber ich würde sagen, das wirft deine Strukturen nicht über den Haufen, deine Denke, das ist halt ein 1:1 Replacement zu dem, was es vorher gab, nur vielleicht ein bisschen besser. Oder deutlich besser, je nachdem, wie man es jetzt sagen möchte.
Ja.
Aber genau, es gibt so diese... Ja, Breaking Change ist ein falscher Name, aber irgendwas, was halt alles über den Haufen wirft. Oder vieles, was so sich ganz anders anfühlt plötzlich.
Hast du ein Beispiel? Sowas wie
Zoneless? RxJS soll weg. Ja, Zoneless.
Soll weg.
RxJS braucht man nicht mehr. Alles wird Signal-based. Zoneless Change Detection. ZoneJS kann weg. Weiß nicht, man nennt die Komponenten Standalone. Nicht mehr Punkt Component, Punkt, Standalone, keine Module mehr. Man lässt diese Zwischennamen weg, also .service.ts, .component.ts, soll man alles weglassen. Dafür soll man andere schöne Namen nehmen. Server-Side Rendering, plötzlich überall dabei, braucht man denn jetzt Server-Side Rendering, macht alles viel komplizierter. Man muss bei Komponenten immer denken, okay, läuft es jetzt auf dem Server, läuft es jetzt im Browser, kann ich da jetzt auf das zugreifen? Also habe ich die Browser-API gerade zur Verfügung, habe ich sie nicht? Habe ich die Server-API zur Verfügung? Plötzlich kann man ganze APIs mit Angular schreiben. Brauche ich überhaupt noch ein Backend? Kann ich nicht alles in Angular machen? Weil man quasi ein Express mitgeliefert bekommt, wo man APIs drin anbinden könnte. All diese Sachen, ne? Und
glaubst du, dass dieses Server-Side-Rendering so ähnliches Thema ist wie Progressive Web Apps? Was so richtig gehypt wurde, weil wir gesagt haben, boah, das ist geil, das müssen wir unbedingt machen. Und am Ende haben es alle nur ausgeschaltet.
Ja, also ich frage mich, also das Angular-Team redet ja die ganze Zeit von Performance, Performance, Performance. Vieles ist immer Performance. Und ich frage mich halt wirklich, an welcher Stelle man denn diese ganze Performance wirklich braucht. Also klar, bei meinen großen Apps, die ich da betreue oder die ich programmiere, da ab und zu, da gibt es immer so Stellen, wo du auch denkst, okay, hier ist ein bisschen lahm. Aber oft denke ich, das liegt aber gar nicht jetzt an Angular per se, sondern das liegt halt daran, wie man das macht. Also man lädt zu viel auf zu vielen unterschiedlichen Quellen parallel zum Start oder an den falschen Stellen, solche Dinge. Ich habe das Gefühl, es ist immer eher so ein Fehler von, wie habe ich programmiert und es nicht, dass Angular gerade lahm ist. Und genauso mit dem Server-Side-Rendering. Ich baue ja hauptsächlich Business-Anwendungen. Also brauche ich da wirklich jedes kleine Fünkchen an Schnelligkeit, dass der User da seine beste User-Experience kriegt, indem er die Anwendung startet und direkt das ganze Bild da ist, voll gefüllt mit allen Informationen. Oder kann ich böse gesagt sogar erstmal 5 Sekunden Ladeanimation kriegen und sage, hey, willkommen in deinem Portal, wir laden das jetzt mal kurz und dann hat er halt alles. Also er muss es ja eh nutzen. Er springt ja nicht ab und sagt, ja, ich gehe jetzt woanders hin.
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Perspektive an, was du baust, oder? Also wenn ich jetzt
Business
auf Google Mail mich einlogge und dann dreht sich das in 10 Sekunden, dann sage ich aber, ne, was soll der Rotz hier?
Genau, das sind aber auch in meinen Augen Endnutzeranwendungen, die halt jeden ansprechen können. Ich meine, klar, die gibt es auch. Ich möchte gar nicht sagen, und ich möchte auch nicht sagen, nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, dass Business-Anwendungen scheiße und langsam sein können, weil der Nutzer ja keine andere Wahl hat. Also das möchte ich ja auch nicht sagen. Da sollte man natürlich im Zweifel auch alles rausholen, was geht. Aber ich würde sagen, da sind nicht die Millisekunden ausschlaggebend. Da brauche ich keine Suchindizierung. Das heißt, es muss nicht den besten Lighthouse-Score haben, damit Google mich ganz hoch rankt, weil man sieht es im Zweifel eh nicht. Da sprechen ja ganz andere Sachen für sich.
Das klingt nach sehr qualitativer Software. Nein. Aber alles gut, ich verstehe, was du meinst.
Man muss ja immer sagen, wie man alles bewertet. Genau, aber da gehen die halt hin und deswegen ist halt auch dieses Server-Side-Rendering, also muss ich mir diese Komplexität da reinholen. Also ist ja wirklich eine Frage, brauche ich das? Wo ist da der Mehrwert für meine Anwendung jetzt?
Ja.
In den 5 Jahren sagen sie wieder, ja, Server sind teuer und langsam, weil Cloud kostet ja doch und lass es doch im Browser machen. Die Endgeräte werden ja auch immer leistungsfähiger. Warum kann das nicht der Client selbst berechnen auf seinem Gerät alles? Ne?
Ja gut, dieser erste Start ist halt teurer. Aber gut, das muss man dann auch immer wissen.
Genau, aber das sind ja viele Sachen, aber dieser Artikel bezieht sich halt viel darauf, quasi wohin will Angular, das beschreibt er. Ne? Also man soll nicht jetzt darüber jammern, dass bei alles anders aussieht, sondern man soll gucken, okay, wo geht's denn eigentlich hin? Und dann kann man sagen, da möchte ich meine Architektur, meine Anwendung darauf ausrichten, dass ich da irgendwann hinkomme, wenn es denn alles fertig ist, weil halt Angular gerade in so einem Zustand ist, wo du sagst, es ist halt ein bisschen gemischt.
Das stimmt, aber man sieht auch, es werden halt auch alte Entscheidungen verworfen, wo man gesagt hat, hey, die sind vielleicht nicht so gut. Und also als Beispiel mal Zone.js wird rausgebaut. Ist, glaube ich, auch sinnvoll, weil es so eine sehr alte Library ist, die jetzt gefühlt immer noch in Beta-Stadius ist und so. Dann das ganze Thema RxJS. Weiß man nicht, ob man das unbedingt immer braucht. Hat man auch eine Abhängigkeit weniger. Ich will jetzt nicht sagen, Abhängigkeiten sind schlecht, sondern man muss halt immer gucken, brauche ich die denn überhaupt? Und es kommt jetzt auf die Anwendung darauf an, aber ich glaube, bei vielen Anwendungen brauchst du sie nicht unbedingt. Und aber das kann man auch nochmal diskutieren. Jetzt ist aber die Frage, wo entwickelt sich das hin? Und ich glaube, Angular versucht halt jetzt so ein bisschen die alten Sachen wegzuschmeißen und sich zu überlegen, hey, wie kann ich das cooler machen? Und ich glaube, das tut Angular schon gut.
Ich glaube eher, wie können sie es einfacher machen? Ne? Wie wird es weniger komplex, sowohl in deren Sicht das Ding weiterzubauen, ja, als auch in aus unserer Sicht, wie ich mit dem Framework entwickle?
Ja. Das auf jeden Fall. Aber manche Sachen verstehe ich auch nicht. Da sehe ich jetzt zum Beispiel gar keinen Bedarf. Nehmen wir mal das ganze Thema Naming. Angular möchte oder hat ja schon entschieden, dass sie das so machen möchten. Die möchten gerne dieses ganze Naming von ich habe eine Login-Komponente.ts und eine Login-Komponente.css und so weiter. Das wollen die alles wegmachen. Die sagen, eine Komponente heißt nur noch so, wie sie ist. Das heißt dann Login.ts und dann gibt es eine CSS-Datei und eine HTML-Datei und fertig. Und dieses ganze Naming von den Architekturkomponenten, die es halt in irgendwelcher Weise gibt, das brauchen die nicht mehr. Das haben die jetzt, das wollen sie offiziell so machen.
Boom.
Sehe ich jetzt keinen Mehrwert drin, warum man das so machen sollte. Also ich fand das eigentlich gut, dass es das gibt und dass mein Service zum Beispiel service.ts heißt. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, wenn ich das natürlich sowieso in irgendwelche Ordner strukturiere, dann habe ich ja eh einen Service-Ordner und dann ist relativ klar, woher das kommt. Nichtsdestotrotz würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwas mache wie Login, dann würde ich das auch Login-Service nennen. Habe ich da viel gewonnen? Weiß ich nicht. Da gibt es dann auch so Entscheidungen, wo ich so denke, hey, das bringt das jetzt nicht unbedingt nach vorne, oder?
Also ich war sehr überrascht, als ich eine neue Angular-Anwendung irgendwann mal mit der CLI aufgesetzt habe. Ich meine, ist im richtigen Projekt macht man das ja auch nicht wöchentlich, aber für unsere Schulung mache ich das natürlich häufiger. Und da hieß ja, der generiert das ja plötzlich ohne diese Zwischendinger, Component.ts, Service.ts. Und ich war schon leicht verwirrt, weil ich dachte mir, okay, habe ich jetzt irgendwie Server-Side-Rendering angelassen oder was haben sie jetzt hier Neues gebaut? Weil du kriegst halt am Anfang deine Main.ts, das ist ja der Einstiegspunkt. Dann ruft hat er eine App-Config, app-config.ts. Dann gibt es noch eine App.ts, eine App-HTML, eine App-CSS. Und theoretisch, wenn es einen App-Service geben würde, würde der ja auch einfach nur app.ts heißen, was schon gar nicht mehr gehen würde, weil der Name ja schon vorhanden ist. Aber das ist nicht mehr ziemlich sprechend. Also ich war erstmal überrascht, dass ich in app.ts gehen muss, weil da die App-Component drin steckt. Und ich dachte mir auch, also was ist jetzt hier der große Vorteil? Ich meine, meine Denke ist ja immer noch, dass sie wollen ja von diesen Import-Statements weg und wollen, dass man quasi den Komponentennamen direkt im HTML verwenden kann. Und dann würde dieses Component immer wieder stören, wenn dann ein App-Component im HTML stehen würde. Aber ich weiß halt nicht, ob man diese Naming-Convention im Dateinamen weglassen muss, dass man das Ding dann vielleicht nicht mehr App-Component nennt, sondern nur noch App. Okay, also den Schritt könnte ich irgendwie nachvollziehen, dass es technisch bedingt nötig ist. Aber dass da plötzlich App.ts liegt. Also, und auch, ich meine, der Artikel sagt ja, man soll sich bessere Namen einfallen lassen, Meaningful Names, und nennt dann hier Feature-Händler. Ich meine, ja, anstatt Service.
Also ich finde, ehrlich, ich finde es gut, wenn auch ein Framework Vorgaben macht und dir sagt, hey, hier, das so soll es aussehen und so benennen wir das und wir finden das sinnvoll. Weil, ehrlich, ich finde Struktur gut. Ja. Und sonst kommst du irgendwo hin und dann wird die ganze Scheiße wieder irgendwie komisch heißen und alle nennen so, wie sie es wollen. Weiß ich nicht, ob das einen großen Mehrwert hat. Oder?
Ich glaube aber, die Diskussion ist ja schon uralt. Ich glaube, ich hatte sie damals schon an der Uni und später in Projekten, ob man Java-Interfaces mit einem I prefixen soll. Oder postfixen, manche machen es auch hinten dran.
Ja.
Um das zu unterscheiden von der Implementierung. Und dann gibt es dann sowas wie iUser und dann UserImple. sind ja auch einfach technische Dinge, die man da anhängt, weil man vielleicht User nicht zweimal nehmen kann. Und ich glaube, das ist so ein ähnliches Ding hier. Ich meine,
finde ich nicht.
Was bei Service schon immer die Diskussion war, ist, weiß ich nicht, ob die auch alle haben, ist, muss wirklich alles ein Service sein oder kann man da nicht bessere Namen haben? Weil zum Beispiel, du sagst, so ein Login-Service. Ich bin ein riesen Fan davon, wenn man eine REST-API hat, dass man die Dinger, die REST-API ansprechen, anders nennt. Ob ich die jetzt login.api.ts nenne oder login.proxy.ts oder, weiß ich nicht, login.repository.ts, wie man es vielleicht in der Backend-Welt machen würde, sodass man weiß, okay, das kapselt jetzt nur die Aufrufe gegenüber meinem Backend und dann gibt es einen Login-Service, der hat die Fachlogik dafür, wie ich denn mit dem Backend kommuniziere und was ich da reinreiche. So, und dass man halt alles durchweg Service nennt und dadurch vielleicht auch so ein bisschen den Bezug verliert und die Services zu vollpackt mit Inhalten, weil dann gibt es halt einen Login-Service. Da kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, wenn man sagt, ja, dieses Service-Ding ist nicht so geil, weil nenn doch besser das, was es wirklich tut. Was macht ein Login-Service? Ja, der macht alles, was mit Login zu tun hat.
Also der Login-Service ist vielleicht auch ein falsches Beispiel.
Oh, ich finde es ein sehr gutes Beispiel, weil eigentlich ist er erstmal simpel. Meistens hat man da so eine Methode drin wie Login und dann gibt es E-Mail-Passwort da rein und der guckt dann am Backend und macht den Token. So.
Ja.
Aber dann fangen die Nächsten damit an zu packen, okay, jetzt gibt es eine zweite Login-Methode, packe ich die da mit rein. Dann gibt es noch eine dritte, packe ich die da auch mit rein. Und die dritte muss aber irgendwie eine Config vorher laden, weil sie für SSO oder, weiß ich nicht, OIDC was anderes braucht.
Ja, so. Gut, das kann natürlich sein. Aber ich meine, die meisten Services sind ja so, da rufst du irgendwas auf, rufst ein GET auf, gibst vielleicht eine ID rein und das war's. So super viel Fachlichkeit hast du da ja meistens nicht.
Ja, aber da soll die doch hin, die Fachlichkeit. Wo soll ich sie denn sonst hinschreiben? Die soll in Services. Das ist ja ein riesen Anterding, sie in die Komponente zu schreiben.
Nein, das habe ich ja nicht gesagt, aber ich habe ja gesagt, die meiste Fachlichkeit befindet sich ja eher im Backend und nicht in deinem Frontend in irgendwelchen Services, die jetzt also zum Beispiel sich darum kümmern, sondern du machst ja meistens nur REST-Calls mit deinen Services. Dass da jetzt viel fachlicher Code drin steckt, wie oft hast du das?
Oh, ich weiß nicht, was für Anwendungen du brauchst, aber ich würde sagen, 95% ist Fachcode und kein API-Call.
Definiere Fachcode.
Wie sehen Formulare aus? Wie werden Formulare validiert? Wie werden Objekte gemappt? Wie werden Baumstrukturen befüllt? Wie werden Tabellenstrukturen gefüllt? Wie werden Tabellen gefiltert? Wie werden bestimmte API-Calls hintereinander gemacht, weil es nicht einen Endpunkt gibt, der das alles macht, sondern dass man viele nacheinander aufrufen muss. Ich glaube mittlerweile, dass die Architektur für Frontend so komplex geworden ist, weil es halt nicht mehr dieses, hier, es gibt genau einen Endpunkt, der gibt mir alle Daten, die ich für diese eine Maske brauche und ich zeige das an, sondern dass halt die Frontends viel mehr von der Last und auch Fachlogik machen und die Backends am Ende nur noch einmal gegenvalidieren und das wegspeichern oder sonst was. Gerade wenn man diese Cloudless-Sachen alle, Serverless-Sachen alle sieht. Glaube ich, dass da schon viel mehr passiert. Und auch diese kleinen Sachen wie, weiß ich nicht, wenn ich eingemeldet bin und bin Admin, dann kriege ich einen Menüpunkt mehr. Oder wenn ich das Recht habe, kann ich das sehen. Das sind ja auch alles, Anführungszeichen, Fachlogiken.
Das ist und richtig,
ja. Die kommen.
Aber das hast du ja nicht im Service alles.
Ich hoffe, das steckt in irgendwelchen Services und wird nicht in Komponenten wiedergegeben. Außer am Ende die Entscheidung zu treffen, ja oder nein.
Ja, das, also auf jeden Fall, du hast ja zum Beispiel, besitzt du eine bestimmte Berechtigung, dann gibt es halt einen Service, der das auswertet. Aber Beispiel Filtern machst du in einer Pipe, meistens, kommt jetzt drauf an.
Kommt drauf an, also ich sehe alles außer Pipes.
Du siehst alles außer Pipes. Aber gut, also klar, aber das teilt sich halt schon irgendwie auf. Aber wenn du natürlich fachliche Logik hast, dann kannst du das in Services nutzen. Und man muss halt überlegen, ob man da nicht unterschiedliches Naming macht. Ich finde halt, Architektur soll es halt auch in enger geben oder muss es auch in enger geben. Und ein gutes Naming ist schon mal gut. Die Gefahr, die ich aber sehe, ist halt, wenn es gar keine Struktur gibt, also Vorgaben von Strukturen, dass es halt auch einfach die Leute kein Naming betreiben und sagen, ja, jetzt hier mein Login, TS, let's go.
Das ist ja das, was ich sage. Ich sage, dieses .service.ts war für mich immer zu allgemeingültig und hat dazu geführt, dass halt alles so heißt, obwohl es super unterschiedliche Dinge gibt. Deswegen bin ich ein Fan davon, gerade auf diese Service-Schicht, die halt auch anders zu nennen. Auf der Component-Schicht gibt es das ja auch schon. In vielen Projekten nimmt man ja anstatt .component.ts .page.ts, wenn es halt ein Einstiegspunkt ist, wo der Router zum Beispiel ansteuern kann. Also Komponenten, die man nicht so ins HTML einbindet, dass man die Page nennt. Da fing man ja auch schon damit an. Aber ich bin auch der Meinung, dadurch, dass es halt erstmal was Vorgegebenes gibt, nutzt man es auch. Wenn man jetzt wieder alles freigestalten kann, dann nutzen die Leute das auch aus. Und dann gibt es wenig Meaningful Names, wie der hier schreibt, sondern da gibt es viel schlechte Namen vermutlich. Oder gar keine Namen mehr.
Ja.
Aber Naming, man kann immer drüber streiten. Ich glaube, Naming ist immer eins der Riesenpunkte hier. Deswegen, also ich verstehe, wo sie hinwollen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also da bin ich bei vielen Projekten, die ich habe, auch, sage ich, weiß ich nicht, das migriere ich erstmal nicht. Und man kann ja in der Eng oder JSON eintragen, dass man das bitte doch noch haben möchte, dann machen sie es noch. Fragt sich, wie lange noch, aber da bin ich jetzt nicht, zumindest nicht der allergrößte Fan von, das wegzulassen.
Ja, man muss sich halt irgendwie Namen überlegen. Man merkt aber auch, dass es gerade mit dem Generator nicht immer so...
Die Leute scheitern schon an Commit-Messages und haben mittlerweile KI-Systeme, die irgendwelche Texte Einzeiler schreiben, anstatt sich selbst einmal Gedanken zu machen. Das scheitert immer am Namen. Bei Code-Reviews Variablen-Namen, das weiß ja alles, was man benamen kann, ist immer
schwierig.
Erstmal ist man faul und nennt es Kacke und dann hinterher diskutiert man darüber, wie man es besser nennt. Aber ja, ist ja nur ein Punkt von vielen hier. RxJS. Ja oder nein? Brauchen wir gar nicht mehr. Aktuell auf jeden Fall noch.
Ja, auf jeden Fall aktuell noch. Die Frage ist ja, wie entwickelt sich so dieses ganze Thema Ressourcen-API weiter?
Hast du sie schon mal ausprobiert?
Ich habe sie schon mal ausprobiert. Die fühlt sich aber nicht gut an.
Sie ist noch, ich bin mir mittlerweile kaum noch sicher, ich glaube, sie ist noch experimental offiziell. Oder ist sie schon Dev-Preview? Ja, ja. Aber ich finde auch, es gibt auch sehr wenig Beispiele dafür, aber ich würde sagen, dass entweder verstehe ich es absolut nicht oder in einem aktuellen Zustand, wie sie ist, ist sie wirklich nicht zu gebrauchen, meiner Meinung nach. Es fängt ja schon an, du musst es ja im Konstruktor schon setzen. Oder halt in den Feldvariablen vor dem Konstruktor. Weil in ng und init kann man es nicht machen und in Methoden auch nicht, außer du reichst per Hand den Injektor jedes Mal da rein. Bist du noch dabei?
Also du brauchst immer irgendeinen Kontext, ja. Ja,
das du musst es im Injectable-Kontext aufrufen, genau.
Ja.
Und dann, sie gehen ja erstmal standardmäßig davon aus, dass wenn man Parameter übergibt, dass man sie schon hat. Du kannst sie mit undefined vordefinieren, aber wenn du das ganze Objekt undefined hast, was quasi als Input da reingehen soll, dann geht es kaputt. Das musst du abfangen. Kann man das verstehen, was ich meine?
Ja, das muss halt nice safe sein.
Genau. Und natürlich, es gibt den Fall, ich gehe auf eine Seite, nennen wir sie Benutzerübersicht, dann werden halt die Benutzer geladen. Dann weiß ich das von Anfang an. Aber wenn es jetzt eine Seite gibt, wo ich, weiß ich nicht, zwangsweise erstmal einen Filter ausfüllen muss, bevor ich was sehen kann, oder wenn ich auf die ID aus der Route, aus der URL höre, ja, das kann man wieder im Konstruktor machen, schlechtes Beispiel. Aber das den Filter, so. Also wenn man auf irgendwas wartet, wo der Nutzer erst eine Eingabe tätigen muss, dann muss man da immer so ein riesen Ding drum bauen, dass dieser Check entfällt, dass er das nicht mit undefined da reinjagt, weil er das sonst halt Fehler hat.
Ja, also ein Thema kurz, was ich vielleicht auch nochmal ansprechen kann, um so eine kleine Neuerung mit reinzubringen. Man sollte nicht mehr mit Query-Parametern kann man machen, aber eigentlich macht man das nicht mehr so, dass man die Route injected oder mit Query-Parametern das da rausnimmt, sondern was ich mehr empfehlen kann, was auch viel einfacher geht, es gibt das mittlerweile als Feature, dass man quasi in einer Page, also in einer Seite, die man aufruft, die jetzt erst eingegangen wird, den Parameter, den man haben will, als Input definiert. Da kriegt man den einfach.
Das ist ja schon altes Brot.
Das ist schon super alt. Aber du wolltest es gerade verwenden.
Ja, gut, aber oder? Auch...
nur so als Beispiel.
Wir können das auch gerne aufs Input beziehen weiter. Dann gibt es ja auch Inputs, die sich später erst ändern. Nicht die, die direkt beim Einbinden der Komponente vorhanden sind, sondern die später erst gefüllt werden. Da muss man auch wieder mit diesem Undefined am Anfang umgehen.
Also was du jetzt natürlich hauptsächlich machen kannst, du kannst das jetzt halt alles definieren. Du musst aber trotzdem irgendwie mit dem Undefined umgehen und dass sich das ist ja muss ja immer ein Signal sein. Brauchst schon gute Werte, die da irgendwie sinnvoll sind.
Also für mich funktioniert das so noch nicht. Schreiben kann man eh damit noch nicht, da musst du immer noch RxJS verwenden. Formulare musst du auch immer noch RxJS verwenden. Theoretisch, wenn du aufs Routing reagieren willst, auch, meine ich. Ne?
Aufs Routing reagieren?
Ja, ich glaube, der Router per se arbeitet auch noch nicht mit Signals. Oder kriegt man da schon Signals raus?
Du kannst die Input-Resources schon als Signal definieren, doch.
Die Input-Ressource.
Also du kannst den Input auf der Page als Signal definieren, dann kannst du das doch schon machen.
Ja, aber wenn ich den Router so aufrufe, geht's noch nicht.
Nee.
Ja. Also es gibt halt noch Stellen, wo der Router RxJS Observables oder sonst was zurückgibt. So.
Ja. Die wird es auch wahrscheinlich noch ein bisschen länger geben. Ich weiß auch noch nicht, wo sie sich wirklich mit dieser Ressourcen-API hinentwickeln. Ne?
Ja.
Also.
Aber gut.
Viele Sachen sind für mich da noch nicht gelöst. Oder?
Andere Frameworks liefern gar nichts mit. Da sagen die halt nur den Fetch-Client und ja. Setz es selbst. Ne?
Ja.
Wäre ja auch eine Option. Ruf Fetch auf, mach ein Await davor und füll dein Signal danach.
Wäre auch denkbar, wa?
Ja, also man braucht diese Resource-API jetzt nicht zwangsweise.
Nee, man braucht auch RxJS nicht zwangsweise. Man könnte das auch mit dem Await machen. Da siehst du ja, dass Angular auch schon ein paar Sachen in die Richtung gemacht hat, weil eine Zeit lang ging ja Await in Angular-Anwendungen nicht.
Aufgrund von technischen
Problemen. Ja.
Genau, aber die Empfehlung ist ja trotzdem deren Sachen, weil zum Beispiel deren Interceptors und so, die arbeiten ja immer noch mit dem HTTP-Client zusammen, der jetzt im Hintergrund auch Fetch kann tatsächlich.
Ja.
Und ja, es wird alles besser ineinander greifen. Aber genau, man hängt ja jetzt nicht zwangsweise daran, das zu nutzen, das stimmt.
Ja. Aber also was ich ja schon mal gesagt hatte, was ich mehr erwartet habe, als dass sie sowas wie eine Resource-API bauen, dass sie den HTTP-Client einfach möglich machen, dass du den mit Promises verwendest. Dann könntest du einfach deinen Async Await nutzen. Und dann hättest du dieses Thema nicht mehr.
Ja. Ja.
Das wäre viel einfacher gewesen.
Vielleicht geht's ja bald. Wer weiß. Aber also ich möchte RxJS jetzt nicht abschreiben. Für mich ist das immer noch gerade in großen Anwendungen ein eleganter Weg, auf sehr viel asynchrone Sachen zu reagieren, die ineinander greifen. Klar, ein Großteil kann man davon jetzt auch mit Signals abbilden, aber für mich funktioniert das in Teilen da immer noch. Und diese Bibliothek, die kommt ja auch nicht von Angular selbst. Sie hatte vorher seine Daseinsberechtigung. Klar, ich glaube, viele haben sie halt genutzt, weil Angular das macht. Vorher kannte sie vielleicht weniger. Viele wurden halt gezwungen, sie zu nutzen. Aber mein Artikel sagt es ja auch, solange du mit Streams arbeitest, macht das halt immer noch Sinn. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Firebase und den Firestore arbeitet, wo halt viele Daten wirklich immer Streams sind, durchweg, macht es ja auch durchaus Sinn, da zu bleiben.
Dafür gibt es übrigens, kann ich auch nochmal erwähnen, auch jetzt eine API, die der Resourced API nachempfunden ist für Websockets und so.
Das stimmt, da bauen sie auch dran, ja.
Aber auch da muss man sagen,
das nutzt aber intern auch RxJS, oder nicht? Ich meine, dass man da drin Pipe aufrufen kann.
Ja.
Oder ist es nur in RxResource? Ah, zu viele neue APIs.
Nee. Oder kannst du da keine Pipe drin aufrufen? Es ist eine Resource-Stream-Item, was du dann mit einem Promise irgendwie zurückkriegst und dann kannst du quasi auf deinem Socket quasi gucken, wenn es eine neue Nachricht gibt und so. Es sieht auch nicht geil aus. Kannst du dir angucken? Sieht irgendwie so ein bisschen...
Ja.
Ja.
Aber genau.
Es ist,
ich würde nicht RxJS zwangsweise direkt deinstallieren, nur weil es raus ist und alles umbauen. Also das wäre für mich einer der wenigen Needs. Das ist klar, ein Signal ins Template reißt, okay. Muss man vielleicht, wenn man zoneless arbeitet. Aber ja. Nächster Punkt hier. SAS wird durch CSS ersetzt. Habe ich zwar gar nicht so richtig mitbekommen. Aber
also ich finde, viele Sachen, die wir aktuell noch in SAS haben, die brauchst du eigentlich nicht mehr. Also, ich glaube, man macht das halt noch, weil man es kann und es nichts kostet. Aber welche Sachen brauchst du denn wirklich noch von Sass.
Also ich persönlich habe, glaube ich, bis auf Angular Material, wo man, was ja immer noch darauf basiert, man kann sich, glaube ich, auch, ja. Kann man das ohne Sass machen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja. Also ich, Angular Material 3, ja.
Ja, aber wie macht man das mit den Overrides? Egal. Ich sonst, glaube ich, gar keine SAS-Features. Also okay, die Vererbung, also das Schachteln von Elementen habe ich immer genutzt, was ja tendenziell ganz lange ein SAS-Feature war, was CSS mittlerweile auch kann, wo man es dann vielleicht unbewusst sogar genutzt hat. Aber ich habe schon, seit es CSS-Variablen so gibt und die verbreitet waren, habe ich, glaube ich, schon immer auf die gesetzt, weil ich das auch besser finde. Kein Import machen muss oben ständig. Oder die Variablen global zur Verfügung stellt. Deswegen, ja, für mich ist das irgendwie recht natürlich, dass man das macht.
Also ich würde sagen, die einzigen Sachen, die ich noch so sehe, die jetzt spannend sind, ist halt Mix-Ins, wenn man davon super viel nutzt.
Wenn man sie dann hat, ja.
Wenn man sie dann hat. Und vielleicht noch so Themen wie Module. Aber das kannst du ja mittlerweile in CSS auch abbilden. Ja, und zu deiner Frage, wie sie das machen mit den mit den Konfigurationen und Theming über CSS-Variablen.
Ja, das also so machen sie es ja grundsätzlich. Jetzt auch, wenn du, ja, wenn du das in SAS einbindest. Aber man kann ja zum Stylen kann man ja diese Override, weiß ich nicht, Button-Overrides nutzen. Dann gibt man da halt, weiß ich nicht, andere Werte für den Hintergrund eine Material Card rein oder so. Das sind ja SAS-Funktionen, die man da aufruft. Das sind ja solche Mix-Ins, die dann quasi diese Variablen neu generieren für dich. Ich habe mich ja das nur gefragt, wie das technisch funktioniert irgendwie. Weil man kann auch, wenn man sich ein Theme generiert, kann man auch sagen, man hätte das gerne halt direkt als CSS-Datei, dann kloppt ihr alle Variablen raus, die es gibt. Ich meine, was anderes macht dieser SAS-Aufruf ja auch nicht. Er generiert halt einfach alle CSS-Variablen. So, man sieht es halt nur nicht direkt im Code. Oh, du hast recht, ja. Mhm.
Aber also ich finde, das ist ein guter Weg. Ich glaube, für 99% der Sachen brauchst du SAS einfach nicht mehr. Und wenn überhaupt, hast du Framework-Abhängigkeiten. Und ich glaube, da arbeiten die dran und dann läuft das alles schon.
Ja, ich freue mich schon, wenn dieses NGD wirklich mal rausfliegt. Das ist ja, was ich, seit ich es kenne, ist es eigentlich deprecated. Viele Sachen, ich weiß nicht warum, viele benutzen es immer noch und hängen da halt. Ich habe da schon die wildesten Konstrukte gesehen, wo ich mir denke, so auf die Idee musst du erstmal kommen, dass das Sinn macht, wie die davon loskommen dann.
Aber NGD ist ja, hat ja an sich jetzt nichts mit SAS zu tun.
Nee, das nicht.
Aber ja, müssen sie sich mal angucken, was sie dann machen. Aber gibt es dafür eine Alternative?
Ja, und meine Antwort ist immer, mach's richtig. Kommt natürlich jetzt immer auf den Anwendungsfall an. Aber also spannende Sachen, die ich gesehen habe, ist, es gab eine Komponente, die hieß, weiß ich nicht mehr, nennen wir sie einfach mal Background Image. Die hat einfach ein Hintergrundbild auf eine Seite gemacht. Und jetzt gab es aber unterschiedliche Hintergrundbilder. Und je nachdem, in welchem Kontext du verwendet hast, hat diese App halt ein Hintergrundbild angezeigt und hat es halt ein bisschen so formatiert, dass es funktioniert hat und noch ein bisschen Padding und weiß ich nicht, was sie gemacht hat. Aber diese Person hat dann immer in der obergeordneten Komponente NGD verwendet, um quasi dieses Background-Image über CSS da reinzukriegen. Also er hat quasi diesen Background-Image-CSS-Selektor von außen überschrieben, um quasi das Bild zu ändern.
Okay.
Wo ich mir so dachte, okay, das ist echt eine coole Idee. Warum macht man das? Und für mich verliert diese Komponente Background-Image halt ihren Sinn. Da wäre dann meine Antwort, mach's richtig. Mach einen Input da dran mit einem Feld, wo man dann halt den Namen des Input des Background-Images reingeben kann oder mach Variationen davon und lass die Komponente das selbst entscheiden, weil die Kapselung der Komponente ist ja völlig aufgebrochen, dass man von außen das reinreicht und es nicht über eine definierte API ist, sondern das einfach modifiziert. Ja, so ein bisschen wie bei, wenn man bei Java Tests hat und dann über Reflection dann die Private-Sachen neu setzt. Es funktioniert, aber so richtig gut ist es auch nicht.
Ja, weil man natürlich jetzt auch sagen muss, viele Sachen, die man jetzt zum Beispiel jetzt, das würde ich jetzt so nicht lösen, aber du kannst natürlich jetzt auch viel über zum Beispiel Variablen lösen in CSS. Die vererben sich ja auch runter.
Ja, das wäre ein guter Weg, meiner Meinung.
Ja, das würde ich jetzt für das Bild nicht machen, sondern ich würde das Bild da als Input reinreichen, weil das für mich fachlich ist, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, aber was viele natürlich auch mit ng-deep machen, ist so aus Design-Libraries die Sachen zu überschreiben. Ne? Also gerne auch Material-Komponenten damit zu überbügeln, was ja eh schon keine so gute Idee ist. Aber ich würde auch sagen, in diesem Falle, klar, es ist halt eine quick-and-dirty-Lösung, es funktioniert, aber der richtige Weg wäre, du brauchst halt eine andere Komponente, die irgendwas anders macht. Die Komponente, die du verwenden willst, funktioniert so nicht, wie du möchtest oder sieht nicht so aus, wie du willst. So, schreib deine eigene. Ne? Es gibt unter Material, Angular Material, gibt es eine Anleitung, wie du eigene Komponenten wie Material aussehen lässt. So, bau sie dir selber. Ne? Klar, dauert wahrscheinlich 10-mal so lange, aber er hält dann auch die Updates durch.
Das stimmt.
Und bricht die Kapsel.
Aber ich glaube, das, wie gesagt, braucht man nicht mehr unbedingt. Nein, da kommt man, glaube ich, auch so klar. Und genau.
Das haben wir schon alles hier, glaube ich, diskutiert.
Das waren, glaube ich, die Punkte aus dem Ding.
Hier ist noch irgendwie so, spannend, wie man preparen soll, aber ich glaube, da kann man eine eigene Folge drüber machen, über die Punkte, die hier geschrieben sind, ob die
auch sinnvoll sind.
You can simplify your components and make them lighter. Boah.
Genau. Ich gehe erstmal in jede Page, die ich habe, und schmeiß das raus, versuch's einfacher zu machen.
Das kann ich jede Woche bei der ganzen Anwendung machen.
Das ist neuen Konzept gibt's hier nicht mehr.
Ja. Aber ich glaube, wir haben sehr viele Punkte besprochen, aber ja, genau, es ist, wie es ist. Im Endeffekt, der Artikel sagt es auch am Ende. Im Moment ist der Zustand halt ein bisschen verrückt. Du hast halt viele Sachen, die experimental sind, die im Dev-Preview sind, die schon released sind, aber halt noch nicht im perfekten Einklang mit dem Rest ist, weil der Rest noch nicht da ist. Geduld. Mach das, was du machen möchtest, was auch Sinn ergibt, mach das mit. Und was nicht Sinn ergibt, lass es so und baue es so, wie es vorher auch ausgesehen hat, auch wenn du schon weißt, dass es bald nicht mehr so verwendet wird. Aber ja, das ist, glaube ich, so die allgemeine Empfehlung von allem, würde ich sagen.
Das klingt ganz gut. Ja. Finde ich auch sinnvoll. Aber man merkt halt, Angular versucht halt jetzt schon ein bisschen was anders zu machen. Schauen, wohin sich das entwickelt.
Ja, ich glaube auch. In Version 22 reden wir wieder drüber. Spätestens.
Was ich ganz spannend finde, wie so die Erfahrungen von den Zuschauern sind, schreibt uns dazu gerne. Was haltet ihr so von den neuen Features? Sagt ihr, die sind sinnvoll oder ist das alles Quatsch? Und würdet ihr lieber eigentlich in dem aktuellen Scope weitermachen?
Oder wie weit seid ihr schon mit der Migration oder mit den Versionen? Seid ihr überhaupt schon auf 21 da unterwegs gerade oder 20? 21 ist schon raus, ne? Ich bin schon selbst da schon durcheinander. 20 ist erst raus.
20 ist erst raus,
ja. Ich denke schon 21, ja. 20.2 kommt halt so. 20.1 ist draußen. Ja, aber genau, ich bin auch sehr gespannt. Schreibt uns gerne. Und genießt das schöne Wetter. Vielleicht liegt ja irgendwer am Strand und hört den Podcast, das kann ich nur.
Nächste Woche.
Ja. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Mach's gut, Kevin. Ciao.